NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Katrin Schmick ganz herzlich willkommen. Kurz, wenn auch nicht ganz schmerzlos, so könnte man die Abstimmung heute im Bundestag zusammenfassen. Zumindest dauerte es nicht lange, bis die Parlamentarier mit einer großen Mehrheit den Weg frei machten für ein drittes Hilfspaket für Griechenland. Nicht ganz so schmerzlos deshalb, weil es auch Abweichler gab, vor allem aus den Reihen der Union. Über den Tag in Berlin berichten wir und was dieses Votum jetzt zu bedeuten hat, ist auch Gegenstand unseres Kommentars. Außerdem sind wir gleich in Berlin verabredet. Dort hat heute am frühen Abend Bundesinnenminister de Maizière die neueste Prognose zur Flüchtlingszahl vorgestellt. Bis zum Jahresende, so die Erwartungen, werden die Asylbewerberzahlen rasant steigen. Aber zunächst zu unserem ersten Thema. Die letzten Worte hatte der Bundespräsident Norbert Lammert, wünschte den Parlamentariern noch ein paar erholsame Urlaubstage und entließ das Hohe Haus, das ja außerplanmäßig zusammengekommen war. Es ging um das dritte Hilfspaket für Griechenland. Schneller als erwartet und mit einer breiten Mehrheit wurde der Weg dafür freigemacht. Allerdings Gegenstimmen gab es. Die Hälfte davon kam aus der Union. Aus Berlin berichtet Katrin Brandt.
Die Debatte war schon fast vorbei. Da durfte doch noch einer ans Rednerpult von denen, die das alles für hochgefährlich halten.
Das ist unverantwortlich den nachfolgenden Generationen gegenüber. Sagen Sie bitte nein.
Bat Klaus-Peter Wilsch, der CDU-Mann aus Hessen. Doch es kam natürlich anders. 453 Abgeordnete des Bundestages stimmten für das dritte Griechenland-Paket, nur 113 dagegen. Darunter allerdings 63 aus der CDU-CSU-Fraktion, 3 mehr als bei der Abstimmung im Juli. Und wären nicht 17 Abgeordnete aus der Fraktion der Abstimmung ferngeblieben, hätte es für die Kanzlerin noch schlimmer ausgehen können. Unter den Abwesenden waren nämlich mehrere erklärte Neinsager. Dass es beachtliche Gründe, ökonomische und politische, auch gegen die Griechenlandhilfe gibt, hatte Finanzminister Schäuble, CDU, zu Beginn der Debatte eingeräumt. Aber
wenn Griechenland zu seinen Vereinbarungen steht und wenn das Programm entschlossen und vollständig umgesetzt wird, dann kann die griechische Wirtschaft in den nächsten Jahren wieder wachsen. Die Chance ist gegeben und ob sie genutzt wird, entscheiden allein die Griechen.
Der Wandel in der griechischen Regierung sei mit Händen zu greifen. Viele Forderungen der Geldgeber seien schon vom Parlament beschlossen. Da wäre es unverantwortlich, die Chance nicht zu nutzen, so Schäuble.
Ich glaube, dass ich sagen kann, dass ich nicht weniger als irgendjemand sonst um diese Entscheidung auch gerungen habe. Und weil das so ist, kann ich mit voller Überzeugung Sie alle bitten, stimmen Sie dem Antrag des Bundesfinanzministeriums zu.
Dem schloss sich die SPD-Fraktion mit großer Mehrheit an. Lediglich 4 Abgeordnete verweigerten sich, darunter Ex-Finanzminister Peer Steinbrück. Er hält Griechenland für hoffnungslos überschuldet und das Rettungspaket für sinnlos, denn
der Dreh- und Angelpunkt ist ein Privatisierungsprogramm, das 50 Milliarden Euro bringen soll. Das halte ich für nicht nur optimistisch, ich halte es für völlig irreal. Insofern glaube ich, dass wir der Entwicklung entgegensehen, in einigen Jahren über ein viertes Griechenland-Programm zu reden, weil sich im Wesentlichen nichts geändert hat.
So Steinbrück am Rande der Sitzung. In diese Kerbe schlug auch Anton Hofreiter, Fraktionschef der Grünen, der im Bundestag die Kanzlerin attackierte.
Griechenland wird nicht in der Lage sein, die hohe Schuldenlast entsprechend zurückzuzahlen. Aber Sie sind schlichtweg zu feig, diese Wahrheit der deutschen Bevölkerung und diese Wahrheit hier gegenüber dem Deutschen Bundestag zu äußern.
Trotz inhaltlicher Kritik stimmten die Grünen jedoch mehrheitlich dem Paket zu. Seitens der Linken erklärte sich Gregor Gysi solidarisch mit der griechischen Bevölkerung. Dennoch gab es aus seiner Fraktion kein einziges Ja für das Rettungspaket.
Es geht um 86 Milliarden Euro. Davon für Altschulden 54 Milliarden Euro. Das heißt, da macht man neue Schulden, um alte Schulden zu begleichen und aus dem Kreislauf kommt man nicht mehr heraus.
In einer ersten Tranche kann Griechenland nun 26 Milliarden Euro erhalten. Im Oktober wollen die Geldgeber dann überprüfen, ob die Regierung die zugesagten Auflagen umgesetzt hat.
Katrin Brandt berichtete. Wir haben es eben gehört, die Abstimmung heute in Sachen Griechenland im Bundestag ging schnell und fiel eindeutig aus. Allerdings gab es auch 113 Nein-Stimmen. Mehr als die Hälfte kam aus der Union. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte in der Debatte vor der Abstimmung, seine Partei werde Ja sagen, allerdings nicht zur Politik von Angela Merkel, sondern Ja zu Europa. Ein Votum also heute wider Willen. Marita Knipper kommentiert.
Über Griechenlandhilfen wird seit 2009 diskutiert. Die heutige Debatte wird genauso wenig die letzte bleiben. Und das dritte Rettungspaket wird ganz sicher auch nicht das letzte sein. Die Frage ist nur, wie wirkungsvoll ist diese Politik? Daran habe ich große Zweifel, verbunden mit der Hoffnung, dass die Macht des Faktischen sich am Ende doch durchsetzen wird. Das heißt, es ist natürlich Wortklauberei, wenn die Bundesregierung in diesem Stadium darauf besteht, dass es rechtswidrig sei, Griechenland einen Schuldenschnitt zu ermöglichen. Natürlich werden die jetzt schon eingeplanten Schuldenerleichterungen einem Schuldenschnittleid gleichkommen. Das weiß die Kanzlerin genauso gut wie Finanzminister Schäuble. Zu begrüßen ist, dass beide am Ende Anpassungsfähigkeit gezeigt haben, um Griechenland eine neue Chance zu geben. Allerdings taugt das jetzige Rahmenprogramm, das die Euro-Länder mit Griechenland abschließen, nur dann etwas, wenn sich in Griechenland mittelfristig die prognostizierte Kehrtwende einstellen wird. Dabei ist sonnenklar, dass das Land mit und ohne Reformen noch Jahre am finanziellen Tropf der Europäischen Union hängen wird. In Kneipendeutsch formuliert, Griechenland bleibt auf dem Deckel. Doch wenn Griechenland, wie die Kanzlerin immer wieder behauptet hat, ein Sonderfall ist, dann kann es leider nicht aus den Mitteln des Europäischen Rettungsfonds ESM refinanziert werden. Das sollte den beteiligten Euro- und Griechenland-Rettern ebenso klar sein. Derzeit dehnen sie dabei ohne Not die vorhandenen europäischen Gesetze. Und wenn es so ist, dann sollten die Chefs der Euro-Länder, am besten alle 28 Regierungschefs in der EU, in Übereinstimmung mit dem Internationalen Währungsfonds spätestens im Oktober Griechenland einen sauberen Neustart verschaffen. Alles andere ist Murks. Das gilt unter der Voraussetzung, dass Ministerpräsident Tsipras dafür garantiert. Genau das ist aber nicht gewährleistet. Deswegen sollte die Bundesregierung die ökonomischen Argumente der Zweifler nicht einfach vom Tisch wischen und in der Ablage P verschwinden lassen. Trotz der heute gewonnenen Abstimmung im Bundestag für das dritte Griechenland-Paket. Denn ich vermute, auf Dauer wird es mit dem Augen zu und durch so nicht funktionieren, weil man Schulden nicht ewig mit Schulden begleichen kann.
Der Bundestag hat heute für das dritte Hilfsprogramm für Griechenland gestimmt. Wie dieses Votum zu bewerten ist, ein Kommentar von Marita Knipper im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und wir bleiben nochmal beim Thema Griechenlandhilfen, denn wann kommt das schon mal vor, dass das griechische Fernsehen eine deutsche Bundestagsdebatte live überträgt? Nicht oft, aber heute war es eben so wegen des Hilfspaketes. Deutlich fiel das Ergebnis aus. Mit den neuen Hilfen kann Athen jetzt alte Schulden bedienen und bekommt auch wieder ein bisschen Spielraum für Investitionen. Auch die Niederländer stimmten heute im Parlament für die neuen Hilfen ab. Damit haben jetzt alle Euro-Länder-Parlamente das dritte Programm auf die Reise geschickt. Ralf Sina berichtet aus Brüssel.
In Brüssel kämpft der niederländische Regierungschef Mark Rutte zuweilen mit defekten Mikrofonen im EU-Ratsgebäude.
Das Mikrofonchen ist kaputt. Ein triest Bild. So.
Dafür hatte der rechtsliberale Rutte wegen seines Ja zum Griechenland-Hilfspaket heute mit scharfen Attacken des Rechtspopulisten Geert Wilders zu kämpfen. Wilders bezeichnete Rutte als eine Lügenfigur namens Pinocchio.
Premier Rutte, der Pinocchio von der lage Lande.
Und forderte den niederländischen Premier zum Rücktritt auf.
Was ist das? Vor einem Ministerpräsident.
Schließlich habe Rutte im Wahlkampf 2012 zugesagt, kein drittes Hilfspaket für Griechenland zu unterstützen.
Von welchem Land denkt er, dass er Premier ist?
Was für ein Ministerpräsident so will das und für welches Land glaubt der eigentlich als Premier verantwortlich zu sein? Die Niederlande brauchten Milliarden, um ihre Grenzen zu schützen. Rutte gebe sie stattdessen den Griechen, so will das. Gefährdet war das Griechenland-Hilfspaket durch die harte Kontroverse im Parlament von Den Haag nicht, denn Rutte musste dem niederländischen Parlament lediglich Rede und Antwort stehen. Es herrschte eine Informations-, aber keine Abstimmungspflicht. Beide Regierungsparteien in Den Haag hatten nach heftigen internen Diskussionen dem Griechenland-Hilfsprogramm bereits vorher zugestimmt. Optimistisch in Sachen Griechenland äußerte sich auch Österreichs Finanzminister Schelling.
Es ist klimatisch besser geworden.
Bei den Verhandlungen zwischen den europäischen Griechenland-Geldgebern und der Regierung in Athen, vor allem aber gelte das Prinzip.
Über die Finanzierung kann immer erst gesprochen werden, wenn Griechenland geliefert hat.
Erste Reformen hat Griechenland geliefert, sogar die Privatisierung der Regionalflughäfen ist für Alexis Tsipras kein Tabu mehr. Angesichts des neuen griechischen Reformwillens stimmten auch die Parlamente der drei baltischen Staaten und Finnland zu und gestern auch das Parlament in Madrid. Damit trägt das dritte Griechenland-Hilfspaket ein parlamentarisches EU-Gütesiegel. 86 Milliarden Euro Kredit kann die Athener Regierung in den nächsten 3 Jahren erwarten, immer vorausgesetzt, ihr Reformwille hält an.
It could in fact turn out to be much less if all goes well.
Vielleicht komme die EU auch etwas günstiger davon, wenn nämlich zum Beispiel der Internationale Währungsfonds als Kreditgeber mit einsteige, betont eine Sprecherin der EU-Kommission. Bereits morgen werden 13 Milliarden Euro aus dem neuen Hilfspaket in Athen sein, damit Griechenland seine Schulden bei der Europäischen Zentralbank in Frankfurt bezahlen kann und damit die griechischen Banken möglichst schnell wieder möglichst normal arbeiten können. Per Telefonschaltkonferenz veranlassen die Finanzminister der Euro-Staaten den rettenden Geldtransfer nach Athen.
Ralf Siener berichtete aus Brüssel. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wie viele Menschen kommen Monat für Monat, Jahr für Jahr zu uns nach Deutschland? Und zwar, weil sie aus ihrer Heimat flüchten. Eine steht jetzt im Sommer 2015 schon mal fest. Allein in diesem Jahr waren es schon mehr als im gesamten Jahr davor. Und bis zum Jahresende werden es noch viel, viel mehr sein, sagen die Experten. Und die Asylprognose, die Bundesinnenminister de Maizière heute Abend vorgelegt hat, Thomas Schmidt in Berlin, schaut auf die Zahlen. Bis zu 800.000 Asylbewerber bis zum Jahresende, das ist die Zahl, die heute schon die Runde machte. Werden es tatsächlich so viele sein?
Ja, man muss sagen, es werden so viele sein und man muss einschränken, noch dazufügen, mindestens. Denn von der gegenwärtigen Entwicklung sind natürlich alle hier im wahrsten Sinne des Wortes überschwemmt. Das hat der Minister heute auch zugegeben und eingeräumt. Und insofern ist es auch schwierig zu sagen, ob es dabei bleibt oder ob es mehr werden. Es ist auf jeden Fall ein Rekord. Es ist der größte Zustrom in der Geschichte der Bundesrepublik. Im Vergleich dazu, der letzte Rekord, der alte, lag 1992 bei 440.000, also ungefähr die Hälfte. Und dieses Jahr ist ja noch nicht zu Ende.
Wie kommt denn so eine große Zahl zustande?
Na, zum einen natürlich durch die Krisen in der Welt, aber auch durch das wichtige oder das wirtschaftliche Ungleichgewicht in Europa. Aber es kommt eben auch hinzu, dass man mittlerweile anders zählt. Früher hat man nur gezählt diejenigen, die hier tatsächlich Asylanträge gestellt haben. Jetzt zählt man diejenigen, die kommen. Das sind mehr. Und dadurch kommt diese deutlich vergrößerte Zahl zustande.
Angesichts solcher Zahlen schlagen erstmal die Länder und dann natürlich auch die Kommunen Alarm. Die sind ja teilweise jetzt schon heillos überfordert in Sachen Unterbringung der Flüchtlinge. Was muss denn der Bund jetzt tun in Sachen finanzielle Hilfen, damit am Ende vor allem natürlich die Kommunen entlastet werden?
Ja, es muss ein wirklich funktionierendes Konzept geben und erste Anzeichen und erste Andeutungen hat der Minister gemacht. Man will jetzt schnell sozusagen an einen Tisch. Es soll im September einen Gipfel geben, den sogenannten Flüchtlingsgipfel mit den Kommunen und den Ländern und dort sollen Maßnahmen beraten werden. Es soll aber auch sozusagen organisatorisch gegengesteuert werden, dass zum Beispiel die große Masse der Flüchtlinge vom Westbalkan, die jetzt immer noch auf die Kommunen verteilt werden, bevor sie dann möglichst wieder zurückgeschickt werden. Diese sollen jetzt bereits in den Erstaufnahmelagern ihr Verfahren haben und können dann sozusagen, wenn das Verfahren abgeschlossen ist, ohne erst in die Länder zu kommen, zurückgeführt werden, wie der Minister gesagt hat. Es ist jetzt an der Zeit, neue Wege zu gehen. Wie sie aussehen, werden wir möglicherweise Ende September wissen. Aber das ist auch klar, es wird Geld kosten und dieses Geld brauchen die Kommunen. Und so hat der Minister gesagt, der Bund wird sie dabei unterstützen.
Immer mehr Menschen stellen in Deutschland einen Asylantrag. Bis zu 800.000 werden es bis zum Jahresende wohl sein, vielleicht sogar mehr. Heute gab Bundesinnenminister de Maizière eine neue Prognose bekannt. Einzelheiten aus Berlin von Thomas Schmidt. Der eine war einer der besten Läufer der Welt, der andere eine Ikone der Stabhochspringer. Im sportlichen Bereich hätte es niemals ein Duell gegeben zwischen Sebastian Coe und Sergej Bubka. Aber heute ging es in Peking um ein Amt, das beide wollten. Am Ende machte das Rennen, um im Bild zu bleiben, der Läufer.
Sebastian Coe ist neuer Chef des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF. Mit einem Ergebnis von 115 zu 92 Stimmen hat der Engländer das Rennen gegen den Ukrainer Sergej Bubka für sich entschieden. Seine Reaktion sichtlich bewegt.
Very, very flattered today.
Ich fühle mich sehr, sehr geschmeichelt und sehr, sehr geehrt. Ich hatte noch keine Chance, darüber nachzudenken, es wirklich zu realisieren. Das wird wohl noch ein, zwei Tage dauern. Sebastian Coe ist das Siegen gewohnt. Als Leichtathlet war er zweimal Olympiasieger über die 1500 Meter. 16 Jahre lang hielt er den Weltrekord über 800 Meter. Er hat die Olympischen Spiele 2012 nach London geholt und besetzt jetzt einen der wichtigsten Posten im Weltsport. Seit Monaten haben sich der ehemalige Mittelstreckenstar Coe und der frühere Stabhochspringer Bubka um diesen Posten ein Fernduell geliefert. Beide waren angetreten, um die Leichtathletik zu reformieren, um sie attraktiver und moderner zu machen. Kurz vor der WM in Peking ist die Leichtathletik durch Enthüllungen über weit verbreitetes Doping schwer in Verruf geraten. Das rückte auf der Siegerpressekonferenz allerdings in den Hintergrund.
Track and field is the number one sport.
Leichtathletik ist der Sport Nummer 1 und ich bin hocherfreut, der Präsident der Sportart Nummer 1 zu sein. Ich werde alles Menschenmögliche tun, um sicherzustellen, dass unser Sport die Werte, das Vermächtnis und das starke Fundament behält, das Präsident Lamine Diack mir hinterlässt. Der neue Job wird nicht einfach. Der Senegalese Lamine Diack hinterlässt ein schweres Erbe. Er war fast 16 Jahre an der Spitze des Internationalen Leichtathletikverbandes. Viel bewegt habe er nicht, sagen Kritiker. Diack stehe vor allem für zwei Dinge: Reformstau und Dopingprobleme. Abgeschmettert wurde die Kandidatur von DLV-Präsident Clemens Prokop um einen Sitz im IAAF-Council. Ob es Mauscheleien hinter den Kulissen gegeben habe, dazu äußerte sich Prokop nur vorsichtig.
Zum einen ist es natürlich vom Ergebnis her schade. Zum anderen ist natürlich es reine Spekulation, was ursächlich war, dass die Stimmen dann am Ende knapp gefehlt haben. Ob es nun war, dass der Wahlkampf von anderen mit einem größeren Zeit- und Finanzaufwand betrieben wurde, ob es vielleicht auch als Ursache zu sehen ist, dass aus Deutschland die Dopingproblematik hochgespielt wurde. Ich kann hier nur spekulieren.
Coe war zuletzt Vizepräsident des Leichtathletik-Weltverbandes. Als neuer Chef rückt er nun auch in das Internationale Olympische Komitee, IOC, auf.
Der frühere britische Weltklasseläufer Sebastian Coe ist der neue Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes. Vom Kongress in Peking berichtete Axel Dorloff. Die Sitzung heute in Berlin war nicht öffentlich. Der Rechtsausschuss des Bundestages zur Netzpolitik-Affäre hatte die Protagonisten eingeladen. Bundesjustizminister Heiko Maas und der von ihm entlassene Generalbundesanwalt Harald Range waren da. Heute ging es um die Frage, ob es tatsächlich eine Drohung aus dem Justizministerium gab, Range zu entlassen, falls der weiter gegen die Blogger des Portals netzpolitik.org ermitteln wolle. Julia Barth berichtet aus Berlin.
Zwei Gremien haben heute in Sondersitzungen getagt. Die offenen Fragen in der Netzpolitik-Affäre sind größtenteils geblieben. Ein Grund dafür, die Fragen an Hans-Georg Maaßen konnten die Abgeordneten gar nicht loswerden. Denn der Verfassungsschutzpräsident ist im Urlaub und ließ sich vertreten. Entsprechend verärgert André Hahn von der Linkspartei, der dem parlamentarischen Kontrollgremium vorsitzt.
Ich bin überaus enttäuscht darüber und finde das auch nicht akzeptabel, dass Herr Maaßen als der Auslöser dieser gesamten Affäre hier heute nicht erscheint.
Maaßen hatte die Affäre ins Rollen gebracht mit einer Anzeige gegen Unbekannt, nachdem vertrauliche Dokumente aus seinem Haus auf der Seite von Netzpolitik.org erschienen waren. Die Motive für diese Anzeige hätte Renate Künast von den Grünen gerne vom Verfassungsschutzpräsidenten persönlich gehört. Eine Vermutung hat die Vorsitzende des Rechtsausschusses aber auch so schon.
Mir scheint, dass der Sinn der ganzen Strafanzeigen an dieser Stelle das Ziel der Einschüchterung waren.
Sie und Mitglieder von SPD und Linkspartei hätten deshalb auch gerne Innenminister Thomas de Maizière gefragt, wie frühzeitig er als Dienstherr über die Inhalte der Anzeige informiert war. Doch auch er kam nicht persönlich. Im Gegensatz zu Justizminister Heiko Maas, der als Dienstherr des Generalbundesanwalts im Zentrum der Kritik stand. Für seinen Parteikollegen SPD-Mann Johannes Fechner steht nach der Sitzung aber fest,
dass Heiko Maas mit seinem sehr souveränen und besonnenen Umgang ausgebügelt hat, was das Bundesamt für Verfassungsschutz mit dieser völlig überzogenen Strafanzeige mit Billigung des Bundesinnenministeriums angerichtet hat.
Elisabeth Winkelmeier-Becker für die CDU im Rechtsausschuss will die Fehler dagegen nicht bei Maaßen oder de Maizière suchen, sondern sieht die Verantwortung vor allem beim Generalbundesanwalt. Der hatte die Anzeige zum Anlass genommen, gegen die beiden Journalisten wegen Landesverrats zu ermitteln.
Man hatte einfach einen Sachverhalt, der strafrechtlich relevant ist und der dann eben der zuständigen
Behörde übermittelt worden ist, damit sie in eigener Zuständigkeit und eigener Verantwortung ihre Ermittlungen tätigen kann und Schlussfolgerungen ziehen kann.
Auch der inzwischen entlassene Generalbundesanwalt Range erschien heute vor dem Rechtsausschuss. Erst vor wenigen Wochen hatten sich er und sein ehemaliger Chef, Justizminister Maas, im Fernduell einen öffentlichen Schlagabtausch geliefert. Heute begegneten sich die beiden demonstrativ höflich und gelassen. Den Widerspruch ihrer Aussagen konnte aber auch der Rechtsausschuss nicht auflösen. Harald Range hat heute noch einmal gesagt, dass er die Bedenken, die aus dem Justizministerium kamen, als klare Weisung empfunden hat, die Ermittlungen einzustellen. Das Justizministerium spricht dagegen von einer einvernehmlichen Entscheidung.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Was passiert da gerade im Südosten der Türkei? Es gibt nicht wenige, die sagen, dort in den Kurdengebieten herrscht praktisch Kriegsrecht. Die Regierung in Ankara spricht von Sicherheitszonen, die man eingerichtet habe im Kampf gegen Terrorismus. Die pro-kurdische Oppositionspartei HDP fordert einen Waffenstillstand und eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. Und dann passiert es jeden Tag, da sterben Menschen in diesem türkisch-kurdischen Konflikt. Auch heute wieder bei der Explosion einer Autobombe kamen 8 Soldaten ums Leben. Für die Regierung war die kurdische PKK eindeutig dafür verantwortlich. Einzelheiten von Thomas Bormann.
Im Südosten der Türkei herrscht wieder Gewalt. Schießereien zwischen der Armee und PKK-Kämpfern am helllichten Tage, Ausgangssperren für Dutzende Ortschaften und überall Militärpatrouillen und Straßenkontrollen. Seitdem die türkische Regierung den Friedensprozess mit der kurdischen PKK für gescheitert erklärt hat, dreht sich die Spirale der Gewalt immer weiter. Die türkische Armee bombardiert Stellungen und Verstecke der PKK im Norden des Nachbarlandes Irak. Die PKK greift Posten der türkischen Armee an, meist aus dem Hinterhalt. Präsident Erdogan wirft der pro-kurdischen Partei HDP vor, insgeheim gemeinsame Sache mit der PKK zu machen. Erdogan mahnt:
Demokratie silahla yapılmıyor. Demokratie fikirle, düşünceyle, sözle yapılıyor.
Demokratie wird nicht mit Waffen gemacht, sondern mit Argumenten und Worten, so Erdogan. Worte, die aus Sicht der pro-kurdischen Partei HDP wie Hohn klingen. Denn, so meinen sie, die Gewalt gehe von der türkischen Regierung aus. HDP-Parteichef Selahattin Demirtas fordert, dass die Waffen auf beiden Seiten sofort schweigen sollen. Demirtas beklagt, dass die Armee in etlichen kurdischen Orten im Südosten der Türkei unverhältnismäßig hart vorgeht, auch gegen die Zivilbevölkerung.
In Silvan, so hören wir, gibt es große Operationen. Im Stadtzentrum rollen Panzer. Die Kommunikation zwischen den Stadtteilen ist unterbrochen. Internet, Telefon, Strom und Wasser sind gekappt.
In vielen Orten sei das so. Oppositionspolitiker Demirtas beklagt, die türkische Regierung, die türkische Armee verfolge damit genau die falsche Strategie. Mit einer solchen Politik könne man weder einen Dialog aufbauen noch Frieden schaffen, sagt er. Viele Oppositionspolitiker in der Türkei sind sich sicher, dass Präsident Erdogan und die islamisch-konservative Regierungspartei AKP derzeit überhaupt nicht an einem Friedensprozess mit den Kurden interessiert sind. Im Gegenteil, sie würden jetzt ganz bewusst den Konflikt schüren, alle Schuld auf die PKK schieben und stets betonen, die pro-kurdische Partei HDP stecke mit den Terroristen der PKK unter einer Decke. Zweck dieser Propagandaschlacht sei, die HDP zu diskreditieren, damit sie bei den anstehenden Neuwahlen unter die 10%-Hürde fällt. Dann nämlich könnte die islamisch-konservative AKP ihre absolute Mehrheit im Parlament zurückgewinnen und Präsident Erdogan könnte dann durch Verfassungsänderungen seine Macht ausbauen. Das sei der wahre Grund für den Feldzug der Regierung gegen die PKK, meinen die Kritiker von Präsident Erdogan.
Ein Beitrag von Thomas Bormann. Jungen sind blau und Mädchen rosa. So war und ist das auf Entbindungsstationen auf dem ganzen Planeten. Und manchmal setzt sich diese Farbgebung auch in anderen geschlechtsspezifischen Gebieten durch. Viagra, die Potenzpille für den Mann, ist genau blau. Seit heute ist in den USA ein neues Viagra auf dem Markt, Viagra für Frauen. Und dreimal dürfen Sie jetzt raten, welche Farbe diese Lustpille hat.
Die Bezeichnung Viagra für Frauen klingt griffig, ist jedoch irreführend. Denn während die Blaupille bei Männern für mehr Blutzufuhr sorgt, wirkt sich die Rosapille eher auf das Gehirn und die Psyche der Frauen aus. Das nun von der amerikanischen Arzneimittelbehörde zugelassene Medikament Flibanserin ist eigentlich ein Antidepressivum. Es senkt ein lusthemmendes Hormon und steigert das Glückshormon Dopamin. Und anders als das bei Männern schnell wirkende Viagra, muss die verschreibungspflichtige rosa Lustpille für die Frau mindestens 4 Wochen lang täglich eingenommen werden, bevor es die weibliche Libido ankurbelt. Dennoch sei die Zulassung ein wichtiger Meilenstein für Frauen, die über mangelnde sexuelle Lust klagen, betonte Dr. Lauren Stryker von der Northwestern University im Sender NBC. Es geht nicht darum, die Leute sexsüchtig zu machen, sondern darum, eine für Frauen außergewöhnliche und schmerzliche Situation zu normalisieren. Zwischen 10% und 40% aller Frauen unter 50 leiden unter mangelnder Libido, schätzen Mediziner. Deshalb gab es seit vielen Jahren Versuche, ein luststeigerndes Präparat für Frauen zu entwickeln. Die Pharmakonzerne Pfizer und Bayer versuchten es vergeblich. Der Durchbruch gelang in Deutschland. Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim entwickelte das Antidepressivum Flibanserin. Doch nach dem ersten gescheiterten Zulassungsantrag in den USA verkauften die Deutschen das Patent an die US-Firma Sprout Pharmaceuticals. Die Amerikaner entdeckten die luststeigernde Wirkung von Flibanserin und bringen die Pille nun unter dem flotten Namen Eddie auf den US-Markt. Auch Frauenverbände setzten sich für die Zulassung der Lustpille ein. Dennoch hat die US-Arzneimittelbehörde die Zulassung an strenge Auflagen geknüpft. Die Verpackung muss deutlich vor den möglichen Nebenwirkungen warnen. Niedriger Blutdruck, Schwindel und Übelkeit. Auf keinen Fall darf Eddie zusammen mit Alkohol geschluckt werden. Dies kann zu Ohnmachtsanfällen führen. Kritiker bezweifeln zudem die Wirksamkeit der Lustpille für die Frau. Immerhin gab die Hälfte der Testpersonen an, ihr sexuelles Verlangen sei größer geworden. In der Praxis habe dies zu einmal mehr Sex im Monat geführt. Besser als gar kein Sex, sagt der US-Pharmakonzern Sprout und hofft nun nach der Zulassung in den USA auf große Nachfrage und gute Geschäfte.
Seit heute ist in den USA Viagra für Frauen auf dem Markt, Martin Ganselmeier berichtete aus Washington. Was verbinden Sie mit Heimat? Ist es die Stadt, der Ort, an dem Sie geboren wurden? Oder ist es die Stadt, der Ort, an dem Sie leben, eben dort, wo Sie zu Hause sind? Die Menschen haben ganz unterschiedliche Vorstellungen von Heimat. Nicht wenige finden sogar Heimat in Zeiten der Globalisierung etwas Überholtes. Und mindestens genauso viele sagen, gerade in einer immer kleiner werdenden Welt ist doch die Heimat so wichtig. Es gibt so viel über Heimat zu berichten und zu erfahren und wir machen mit der ARD-Themenwoche vom 4. bis zum 10. Oktober. Einige Programmhöhepunkte wurden heute in Hamburg vorgestellt und Astrid Koray beginnt ihren Bericht mit einem musikalischen Höhepunkt.
Dies ist unser Land, dein zu meins, es ist ein vielschichtiges Revier.
Herbert Grönemeyer hat nicht nur das Lied zur diesjährigen ARD-Themenwoche gesungen, sondern er ist auch Pate, wenn die ARD vom 4. bis zum 10. Oktober das Thema Heimat im Fernsehen, Radio und Internet in den Mittelpunkt rückt. Für den Sänger gerade in diesen Zeiten ein hochinteressantes Thema.
Weil wir, glaube ich, dafür, und das finde ich auch unheimlich schön in Deutschland, dass die Menschen im Grunde genommen fast durchgehend bereit sind, ihre Heimat zu teilen. Menschen aufzunehmen und ihnen zu helfen, wirklich vielleicht eine neue Heimat zu finden und umgekehrt auch klarzumachen, jeder, der das nicht so sieht, der sollte vielleicht mal darüber nachdenken, wie unmoralisch das ist. Es ist sogar ein kluges Thema auch zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland, weil gerade die Menschen auch im Osten natürlich auch seit der Wiedervereinigung immer noch damit Probleme haben, glaube ich, das zu definieren wieder, weil es alles sich so geändert hat.
Heimat, der Begriff galt in der Vergangenheit als uncool und verstaubt, sagt der Fernsehdirektor des federführenden SWR, Christoph Hauser. Jetzt will die ARD ein anderes Licht darauf werfen.
Heimat ist da, wo wir herkommen, geografisch, sozial, emotional. Heimat ist aber auch da, wo wir ankommen. Nie waren mehr Menschen auf der Flucht als heute und auf der Suche nach Heimat. Und diese beiden Leitgedanken werden Sie auch in dieser Themenwoche wiederfinden, nämlich die Frage, was ist Heimat für uns und sind wir Heimat für die Menschen, die zu uns kommen?
In zahlreichen Sendungen, in Fernsehfilmen, Dokumentationen und Reportagen greift die ARD das Thema Heimat auf. Zum Auftakt am 4. Oktober zeigt das erste die Echtzeitdokumentation Deutschland, dein Tag. 12 Stunden lang von 6 bis 18 Uhr. Dafür hatten im vergangenen Jahr zahlreiche Kamerateams 99 Menschen an einem ganz normalen Sonntag in Deutschland begleitet, erklärt der Programmdirektor des Ersten Deutschen Fernsehens, Volker Herz.
Daraus ist wirklich ein Bilderbogen, ein großes Kaleidoskop entstanden, das zeigt, wie Deutschland heute aussieht. Pars pro toto immer, aber wie bunt, wie vielfältig, wie unterschiedlich die Menschen sind, wie interessant dieses Land eigentlich ist.
Auch die Radioprogramme beleuchten die unterschiedlichen Facetten von Heimat eine Woche lang.
Das werden wir tun. Die ARD-Themenwoche Heimat geht vom 4. bis zum 10. Oktober. Einige Highlights wurden heute in Hamburg vorgestellt, Astrid Korall berichtete. Und das war die Sendung Echo des Tages. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Katrin Schmick.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.